Das ist die Passage. Im Jahr 1977 machte ein Sachbuch Furore wie kaum ein anderes in jenem Jahr. Ein Buch mit dem Titel »Männerfantasien«. Geschrieben hat es der deutsche Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit. Sein Buch ist eine wilde und assoziationsreiche, über 1200 Seiten starke und mit unzähligen Bildern durchzogene Geschichte männlicher Grausamkeit und Frauenfeindlichkeit im Zeichen des Faschismus. Männerfantasien wurde zum Kultbuch der 1970er Jahre. Es gilt als eines der ersten Werke der deutschen und internationalen Männerforschung. Klaus Teweleit schreibt darin ganz und gar unakademisch, eher wie ein Rockstar, frech, aufsässig, doch äußerst kenntnisreich. Am nächsten Montag feiert Klaus Teweleit seinen 80. Geburtstag. Grund für uns, Leben und Hauptwerk dieses wilden Denkers Revue passieren zu lassen. Sie hören ein Feature von Sven Arnert.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.
Mit 14 spätestens kriegte man dies und das mit über das, was im Dritten Reich passiert war, woran die Alten direkt oder indirekt, nö, direkt erfuhr man nicht, indirekt beteiligt waren. Das spitzte sich zu, dass man aufgrund dieser Bedrohlichkeit der Situation mit den Alten das Sprechen mit ihnen einstellte. Mündend in die Frage, als wir einigermaßen schließlich Bescheid wussten, wie kann man ein Deutscher sein?
Diese Frage geistert durch Leben und Werk des Freiburger Kulturwissenschaftlers Klaus Teweleit, zugespitzt auf das Phänomen männlicher Gewalt und Grausamkeit. Die Freikorpssoldaten der jungen Weimarer Republik hassten und töteten grausam. Ihre Texte, Selbstzeugnisse und Briefe bilden das Fundament seiner bahnbrechenden Abhandlung zu den psychischen Urgründen des Faschismus. Männerfantasien war ein verstörender Text und machte Klaus Teweleit Ende der 70er Jahre zu einem Pionier der Männer- und Gewaltforschung in Deutschland. Wer denkt bei dem Titel Männerfantasien zunächst nicht an Erotik, Sex, Pornografie? Männerfantasien war aber kein Buch über schlüpfrige Begierden. Es war eine zweibändige Abhandlung über Männer, deren wirre Sexualität und maßlose Tötungswut den Weg in den Nationalsozialismus bereitet haben sollen. Der destruktive Wahn Männer dominierter Gesellschaft durchzieht Klaus Teweleits Werk wie ein roter Faden.
Es ist ein Leseerlebnis auf ganz vielen Ebenen gewesen in dieser Zeit. Also man las es einmal ganz plump für das, was auf dem Titel stand, also Männerfantasien. Es ging also offensichtlich um Sex und um Fantasien und um Männer.
Bettina Stangnet, Philosophin und Autorin des Buches Sexkultur, las Teweleits Männerfantasien während ihrer Schulzeit durchaus mit einem Hauch voyeuristischer Neugier.
Und als eine Frau, für die Männer in ihrer im Leben eine gewichtige Rolle spielen, war das interessant. Es ging eben aber auch um Literatur. Und es ging, und diese Kombination war besonders interessant, es ging um Gesellschaftskritik. Also es war ganz klar, dass er ein historisches Buch schreiben wollte. Er wollte ein Buch schreiben, das sich mit der Geschichte auseinandersetzt, und zwar der konkreten Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Damit ist ja auch das Personal gesetzt. Er wollte eben wissen, wo seine eigenen Vorfahren herkamen in ihrem Verhalten und wo vielleicht auch einiges davon bei ihm war. Das ist auch ein Stück der Selbstaufarbeitung. Ich kannte natürlich diese Generationen noch. Also mein Großvater lebte ja noch, als ich geboren wurde. Für mich waren das reale Menschen. Und was ich nicht kannte, waren natürlich all die Namen. Ich kannte nicht all die Details der wirklich furchtbaren deutschen Geschichte. Und damit fehlte mir sicher auch ein Stück dieser Werf, damit umzugehen, die Teweleit hat. Für Teweleit ist diese Geschichte persönlich. Und er will das auch so. Und das ist auch ein wissenschaftlicher Zugriff, den man absolut rechtfertigen kann.
Männerfantasien ist das erste Projekt einer ganzen Serie mehrteiliger Buchprojekte, mit denen Klaus Teweleit 4 Jahrzehnte auf Spurensuche ging, um westliche Kultur als eine systematische Ausbeutung und Kolonisierung zu erklären. immer ungewöhnlich im Umfang, üppig, bebildert und unüberhörbar eine Hommage an amerikanische Popkultur. Teweleit rät daher immer wieder in seinen zahlreichen Interviews:
Meine Bücher soll man eher wie einen Film lesen, nicht wie einen herkömmlichen Text.
Männerfantasien war das Buch der Stunde. Es erschien in mehreren Ausgaben und ist seit 2020 wieder in einer Neuausgabe erhältlich. Es hat sich über die Jahrzehnte über 200.000 Mal verkauft und wurde unter anderem ins Serbokroatische, Holländische und Italienische übersetzt. Konzipiert war die in zwei Teilen veröffentlichte Promotionsschrift für die Universität Freiburg. Sie wurde mit Summa Cum Laude bewertet, galt aber dem akademischen Betrieb als zu eigenwillig. Der Leserschaft galt es schlicht als der Teweleit. Der von Underground Comics, Film und sexuellen Themen angeregte Erzählduktus der Männerfantasien stand quer zum sachlich spröden Tonfall des akademischen Mainstream, der Teweleit schon immer verhasst war. So polemisiert Teweleit in den Männerfantasien:
Das vielbeschimpfte Soziologendeutsch krankt am wenigsten daran, dass es viel zu schwierig sei. Die Menschen sind nicht dumm und lernen schon, was sie direkt betrifft. Aber es ist wirklich antisexuell. Das ist sein Fehler. Es erreicht die Haut der Menschen nicht und weckt so beim dümmsten Bauern das sichere Gefühl, du hast ja überhaupt keine Ahnung.
Mit seinen Männerfantasien rüttelte der wilde Denker Teweleit nicht nur an festgefahrenen akademischen Schreibgewohnheiten, sondern überwältigte förmlich seine Leserschaft mit einer subjektiven, teils sprunghaften Herangehensweise. Man könnte auch sagen, Männerfantasien ist ein Kunstwerk. Eine Art Komposition, die wir nicht hören können, mit vielen Bildern und schier endlosen Zitaten. Für Bettina Stagnet war das Buch zunächst ein verwirrendes Faszinosum.
Ich war von diesem Buch völlig überfordert. Es präsentierte eine Masse an Quellen und an Büchern, die mir alle neu waren, was ich interessant fand, weil Neues interessant war. Es war dieses Miteinanderverweben unterschiedlichster Quellen, also Literatur, Biografien, Comics, die ich sehr mochte, Filme, die ich auch sehr mochte. Also es war ein Reichtum, den ich mit Germanistik oder mit der Literaturwissenschaft nicht in Verbindung gebracht habe.
Comics, Filmbilder, Erotika aus vielen Jahrhunderten, Soldatenbilder, Werbung. All das gehört in die Teweleitsche Textlandschaft, genauso wie die Ich-Perspektive, beißende Polemik und eine enorme Belesenheit. In seinen nach den Männerfantasien publizierten Werken wie dem Pocahontas-Zyklus und dem Buch der Könige hat er dieses Schreibprinzip fortgeführt.
Zwar gibt es Essaybände von mir, aber ob Männerfantasien, Buch der Könige oder Pocahontas-Essays sind, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht genau, was sie sonst wohl wären. Eine klare Autorfigur wie Rühmkorff, den Lyriker, kann ich nicht anbieten. Schreibe ich historische Untersuchungen? Ja, aber im strengen Sinn nein. Sind sie zu erzählerisch? Schreibe ich eine Art Romane? Manche sagen schon eher, aber im strengen Sinne nein. Sie bauen sich nicht um Handlungen und sind auch zu wissenschaftlich. Als Wissenschaft aber nicht recht vertretbar.
Zentral war immer die Spurensuche nach dem Prinzip männlicher Gewalt und Dominanz über die Frauen. Warum Männer Frauen buchstäblich missbrauchen, sie für ihre Machtzwecke benutzen, hat Teweleit in seinem Buch Der Könige ausführlich untersucht. Gerade heute ist Teweleits Ansatz aktueller denn je. Häusliche Gewalt in Zeiten der Pandemie, frauenfeindliche Exzesse in unzähligen Netzforen zeigen, dass Teweleits Blick in die Welt der Freikorpsmänner wieder gelesen werden sollte. Auch wenn der comichafte Aufbau, oszillierend zwischen Schock und Ironie, gewöhnungsbedürftig erscheint. Warum Männer hassen? Diese Frage hat viel mit Klaus Teweleits eigener Biografie zu tun. Er wuchs nach der Flucht aus Ostpreußen, wo er am 7. Februar 1942 geboren wurde, mit seiner Familie in Schleswig-Holstein auf.
Ich war geografisch exiliert worden, als Dreijähriger aus Ostpreußen nahe russischer Grenze in äußerste Region Nordwest-Schleswig-Holstein, Grenzregion zu Dänemark, verpflanzt innerhalb des gleichen Landes, innerhalb des gleichen Sprachraums. Das Wort Exil gab es in der Familie nicht. Wir waren Flüchtlinge, genauer Heimatvertriebene. Eins der frühesten Worte in meinen Ohren. Heimatvertrieben vom Russen. Die Eltern, die 6 Kinder durchzubringen hatten, einquartiert im Dorf Ostenfeld nähe Husum beim Bauern Hansen, der wider Willen 2 Zimmer abtreten musste für uns 8 Geflüchtete, wollten zurück und glaubten daran.
Mit einem autoritären Vater, der regelmäßig seine Kinder schlug, war das Elternhaus ein gewaltiger Ort. Kein schöner Land nirgends. Auf der Straße mit den Nachbarskindern lernte Teweleit, um sich anzupassen, Norddeutsch zu sprechen und war über jede freie Minute dankbar, die er nicht zu Hause war. Hier beginnt die Pubertät des Autors der Männerfantasien. Erst mit Sport und Kloppereien, später dann mit Kontakt zum weiblichen Geschlecht über dem Umgang der Doktorspiele.
Schornsteinfeger ging spazieren. Kam er an ein schönes Haus? Schaut ein schönes Mädel raus. Mädel, willst du mit mir gehen? Mädel, willst du mit mir gehen? Mit mir gehen? Mädel, willst du mit mir gehen? Nein, mein Herr, das will ich nicht.
In seiner Freiburger Wohnung sitzt der immer noch streitbare Geist, ganz agil und gestenreich, mit ergrautem Haar und Bart, das Halstuch lässig geknotet im Ledersessel. Zwischen Marx, Freud und Popliteratur versetzt er sich zurück in die Zeit des spielfreudigen Buben.
Als Junge, ne, habe ich mich durchaus als jung gesehen, ne, als Typ zu diesem Geschlecht, aber nicht mal unbedingt wegen Schwanz oder wegen Geschlechtsteilen, sondern wegen der Struktur der Spielmöglichkeiten. Also aufgewachsen auf einem Bauernhof, einquartiert als Flüchtlinge, Spielgrund die Straße und das war Fußball. Fußball und Bäume klettern und so ein Zeug. Ab und zu mal am Teich spielen, den es da in der Nähe auch gab, sowas.
Fußball ist seit dieser Zeit auch eines seiner Lieblingsthemen. 2004 schrieb er mit seiner Aufsatzsammlung Tor zur Welt eine Hommage an die Welt des runden Leders. Auch hier erinnert Teweleit eher milde, der viele Jahre selbst gespielt hat und bei jeder Gelegenheit Fußball schaut, an die Machtstrukturen der populären Männerwelt.
Die Rechte des Schiedsrichters auf dem Platz sind wilhelminisch. Ne? Das ist der wilhelminische Diktator, der sagt, so ist das nicht, du gehst runter, das ist der Elfmeter etc.
Tevelats Jugend in den 1950er Jahren war aber vor allem mit der Erfahrung verbunden, dass die Eltern die Verbrechen des Nationalsozialismus zu einem Tabu erklärten. Der Holocaust, die Verbrechen wurden totgeschwiegen oder sogar relativiert. Dieser Schock wurde zur ersten prägenden Erfahrung. Von da an war für Teweleit klar, man spricht nicht mehr mit der Generation der Täter, auch wenn es die eigenen Eltern sind, und am besten sucht man sich auch gleich eine neue kulturelle Identität.
Mit 18, wo man als Jüngling der ominösen Mannwerdung sich nähert, war ich den Nachkommen der amerikanischen Sklavenkultur näher als allen normalen weißen Deutschen.
Das führte zu radikalen Abnabelungsprozessen und in eine neue Denk- und Lebenswelt. Rock'n'Roll, Black Music, der ganz andere befreiende Sound aus den USA gab den Grundrhythmus zu einem völlig neuen Lebensgefühl. Fernab vom Beschwichtigungskitsch der 50er Jahre. Musiker, das ist auch Teweleits erster Berufswunsch gewesen. Angefacht vom Sound der 50er Jahre.
Ja, Ohrwürmer gab das natürlich dauernd. Nicht in der, aus der Musicbox. Das war noch die Zeit, noch, ja, Satisfaction natürlich, als das auftauchte in der Musicbox, war natürlich ein absoluter Ohrwurm, ne, den alle hörten und kannten, auch noch vor den Beatles-Stücken, die ein bisschen, Hard Day's Night natürlich auch, diese Sachen, klar, waren Ohrwürmer. Aber vorher, meinetwegen sowas wie Downtown, Petula Clark waren ein super Hit und Eve of Destruction war ein super Hit.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting.
You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
In späteren Jahren hat Thewelyte seiner musikalischen Ader, allen voran in seiner Biografie über Jimi Hendrix, schriftstellerischen Ausdruck verliehen. Doch auch als ausübender Musiker ist Thewelyte bis heute noch aktiv.
Musiker wäre ich sehr gerne geworden. Ich habe in der Band, ja, bei Dixieland Band gespielt und habe viel alleine gemacht, Songs. Heute spiele ich in der Free Jazz Gruppe. Mit einer E-Gitarre, die aber auf den Beinen liegt, mit Bogen, ne, und mache Geräusche drauf und spiele in Richtung Fred Frith und solcher Leute. Damals fing mit Skiffle, Banjo und so weiter an, dann Gitarre, E-Gitarre. Dann lernte ich diese Swing-Sachen zu spielen. Na, und na gut, wir waren, das war Flensburg dann. Da fingen schon Leute an, jeden Abend oder jeden zweiten Abend irgendwo hinzugehen, wo die spielten. Die waren saugut. Die waren schon saugut.
Neben seinem Studium der Germanistik und Anglistik versucht sich Thewelyte in einer Theatergruppe, probte die Stücke des absurden Theaters.
Mit diesem Inventar bin ich auf die Universität gekommen, 1962. Die Germanistik enttäuschend, Literatur eben nicht, sondern sekundär, Bibliografien, Bürokratenkram, schnell weg da, untergetaucht in der Studentenbühne. Wir spielten die französischen Absurden, Ionesco, Oliberti, Tardieu, Kafka, Beckett, Endspiel.
Das Leben war eine Werkstatt, ein Suchprozess. Bevor Klaus Thewelyte sein literaturwissenschaftliches Studium an der Universität Freiburg fortsetzt, liebäugelt er auch noch mit dem Film und erinnert sich an die munteren Tage studentischer Filmleidenschaft. Auch wenn die immer noch vollen, wilden Haare, der markante Oberlippenkinnbart ergraut sind, sprudelt es aus Thewelyte fast schalkhaft jugendlich heraus.
In die Kneipe dann erst abends gegen 9, in die bunte Bude, dann morgens bis 3 und in der Kneipe konnte man Schach spielen und gewinnen, damit das Bier gewinnen, andere Spiele machen Bier gewinnen, Skat machen Bier gewinnen. Und vielleicht 1-2 selber bezahlen oder jemand gab einem was aus, sowas jedenfalls. Jedenfalls Filme und über die Filme geredet natürlich nachher da mehr als über Literatur. Oder zumindest gleich. Ne? Was ist jetzt mit dem Film los? Was ist Agnes Varda, Le Bonheur oder so? Großer Streit. Taucht das was oder taucht das nichts? Können Frauen Filme machen? Warum sagt Truffaut, sie kann nicht? Warum sagen andere, sie kann doch? Später lernten wir, sie kann natürlich super.
An der Universität Kiel beginnt der Student der Germanistik und Anglistik für sich einen neuen Kontinent zu entdecken. Freud, Philosophie und moderne Literatur. Das Studium langweilte ihn und spornte ihn daher an, alles zu lesen, was ihm in die Finger kommt und über den Studienalltag hinausragt. Thewelyte beginnt, sich eine eigene geistige Heimat zu schaffen.
Gelesen im Laufe der Jahre, Traumdeutung mit 18, 19, Brechts Kleines Organon war aus der Schule bekannt, Kommunistisches Manifest hatte ein junger Referendar mitgebracht, Henry Miller bekamen wir damals noch illegal in die Hand über den Sohn des damaligen Vertreibers dieser verbotenen Bücher in Deutschland. philosophisch fast nur Camus, bisschen Sartre, bisschen Kant, aber Camus. Mythos von Sisyphos, der Fremde, das gab einen angemessenen textlichen Boden oder Hintergrund für diese Art Traurigkeit gegenüber der Geschichte des eigenen Landes, der Menschen und der Absurdität von Leben.
Teweleit wird im Studium Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds und als linker Aktivist aktenkundig. Seine nächste Station war der Deutsche Südwestfunk. Dort war er als Reporter und Feature-Autor unterwegs, lernte das schnelle Arbeiten mit O-Tönen und punktgenauen Texten. Das Jonglieren und Collagieren war aus praktischen Gründen unentbehrliche Arbeitsmethode, denn der linke Autor Klaus Teweleit und sein Kollege, der Liedermacher Walter Mossmann, wurden redaktionell beargwöhnt.
Im Radio hatten wir ja so gearbeitet, wir durften nicht viel selber erzählen, weil wir beide bekannt waren als Linke und mussten jede Sendung vorher einreichen, abgeben, 3 Wochen vorher fertig haben, beim Zensor in Baden-Baden hinschicken, sodass wir uns damit halfen, dass wir wahnsinnig viel O-Ton machten, Leute aufnahmen, denn da konnte man nicht einfach so sagen, was ihr da behauptet, sondern O-Ton-Leute, die mit dem Thema zu tun haben, und dann unsere Kommentare dazwischen geschrieben. Und diese O-Töne, das ist natürlich eine wahnsinnig aufwendige Arbeit, die musste man vorher alle isolieren, aus stundenlangen Interviews rausholen, überspielen auf die sogenannten Bobbys, kleine Bänder gewickelt. Dann hat man davon nachher 25 Stück oder so für eine Sendung von einem Text von einer halben Stunde und Musik eine halbe Stunde. Und dann schreibt man die Zwischentexte. Möglichst knapp und möglichst präzise.
Ne? Dieses Verfahren übernimmt Klaus Teweleit später als Arbeitsmethode für seine collageartigen Männerfantasien, die er neben seiner Rundfunkarbeit bereits konzipiert. Über 2 Jahre hat Teweleit aus verschiedenen Biografien und militärischen Aufzeichnungen Schlachtbeschreibungen der Freikorpskämpfer gesammelt und das Material nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet, die völlig von dem abwichen, was in der psychoanalytischen Literatur über männliche Gewalttäter bisher zu lesen war. Teweleit führt das 2020 in einem Interview mit der Heinrich-Böll-Stiftung aus.
Es gab eine Menge Arbeiten zum deutschen Faschismus, die ideologiekritisch ausgerichtet waren. Sie wollten den Nationalsozialisten und ihren Vorläufern in erster Linie so etwas wie fundamentale Dummheit beweisen. Blut- und Bodenzeugs lächerlich zu machen, ist allerdings sehr einfach. Es führt jedoch keineswegs zu irgendwelchen Einsichten dazu, wie diese blöden Nazis mit ihrem Oberdummkopf Hitler es denn geschafft hatten, so viel Macht und Attraktion zu entwickeln, dass sie beinahe ganz Europa militärisch-terroristisch in die Tasche steckten.
Auf der Suche nach den Ursprüngen faschistischer Gewalt legt Teweleit ein großes Panorama frei. Die in Kadettenanstalten abgerichteten deutschen soldatischen Männer, die alles Weibliche abwehren, leben in einem Körperpanzer, der sie vor einem diffusen Feindbild abschirmt. Sie bildeten eine Gemeinschaft, die wie im Rausch das Weibliche bekämpft. Wie in einer aus den Fugen geratenen Text-Bilder-Collage spürt Teweleit diesen Soldatenmännern nach, zeigt ihre pervertierte Sexualität, das Zerrissene ihrer fragmentierten Persönlichkeiten nach, die im Tötungsrausch sich eine von allem Weiblichen gereinigte Welt konstruieren, frei von jeder Weiblichkeit, die angeblich verweichlichen soll, blutend rot fließt und keinen Halt gibt. In Teweleits Männerfantasien tauchen Frauen nur als abstrakte, ekelerregende Figuren auf, als Hassobjekte ohne menschliche Kontur. In den Männerfantasien lesen wir:
Mir fiel der merkwürdige Umgang mit den Konfigurationen des Weiblichen auf, der sich durch die nachgelassenen Schriften der Freikorpsmänner zieht, sei es der Umgang mit ihren Ehefrauen, mit den Frauen der Arbeiterklasse, Flintenweibern, mit ihren leiblichen Schwestern heilig und rein, mit Prostituierten, Sumpfwesen, Syphilis-Partisanen, mit jüdischen Frauen, männerverschlingend, blutvergiftend. An diesem Pfad entlang zu schreiben, erwies sich als erstaunlich gangbar. Der Weg war in der Tat neu.
An diesem Pfad männlicher Fantasiebilder entlang zu schreiben, erwies sich als erstaunlich gangbar für Klaus Teweleit, der sich immer wieder weibliche Kritik gefallen lassen musste, ein wichtiges, aber eben auch typisch männliches Buch geschrieben zu haben. für Bettina Stangnet, die in ihrem Buch Sexkultur zu ergründen sucht, was sich Positives über Sex sagen lässt, konträr zu dem, was Thebeleits Soldatenmänner krankhaft verdrängen, Sex als gleichberechtigten Dialog zwischen Mann und Frau, waren die Männerfantasien eine Herausforderung.
Also wenn man ihn mit 18 Jahren liest und man ist ein junges Mädchen, dann geht es in diesem Buch erstaunlich viel um Männer. Und es geht erstaunlich viel um das, was Männer mal so gedacht haben über Frauen. Und wenn man dann eine Frau ist, findet man das nicht schön. Und wenn jemand dann das tut, was Thebeleit tut, nämlich, wie er ja sagt, dem Konkreten nicht auszuweichen, also diese Quellen auch in aller Fülle präsentiert und diese Gewaltszenen aneinander reiht, dann ist das auch erschütternd.
Klaus Thebeleits Männerfantasien setzt seine Leser einem beständigen Strom schockierender Details aus, die so vorher noch nicht thematisiert worden waren. So lesen wir über die Gräueltaten der Freikorpsmänner.
Aus dem Unterricht bei der Bundeswehr erzählte mir Karl Müller diese Geschichte. Auf die überraschende Frage eines Hauptmanns, warum der deutsche Soldat auf kurze Distanz mit dem Kolben schlage, wo zum Beispiel der japanische das kurze Messer benutze, wusste niemand eine Antwort. Der Hauptmann gab sie selbst. Weil der Schlag mit dem Kolben in der Mentalität des deutschen Soldaten läge, sagte er, sei das so. Die Erklärung kann sich sehen lassen.
Ursprünglich sollte Klaus Thebeleits Text nur ein Kapitel in Erhard Lukas' Arbeit Märzrevolution 1920 werden, eine historische Abhandlung über den brutalen Terror der Freikorpssoldaten im Ruhrgebiet um das Jahr 1920.
Der hatte diese Gewalttaten der Freikorpsleute entdeckt beim Schreiben über die Märzrevolution im Ruhrgebiet 1920. Und dort hatten die Freikorps in einer bestimmten Weise gewütet und Leute massakriert, Arbeiter, Frauen mit Gummischläuchen geschlagen, Bajonetts gestochen, bestimmte Vorgänge an den Körpern, wo er sagte, mit diesen Gewalttaten komme ich nicht klar als Historiker. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht darstellen in meinem Buch.
Das Verfahren, das er dabei anwendet, wurde später unter dem Terminus Close Reading bekannt. Thebeleit interessiert die Attraktion des Faschismus, der in den Köpfen der Freikorpssoldaten fast rauschhaft Kontur annimmt. In den 70er Jahren, wo viele Soldaten aus jener Zeit noch am Leben waren, gleicht das Sprechen über die Lust am Töten fast einem Tabubruch, meint Bettina Stangnet.
Thebeleit hat den Leuten gesagt, hört doch mal auf mit eurer Elendsnummer. Es hat euch doch Spaß gemacht in den Schützengräben. Das hat euch doch durchaus auch Lust bereitet. Nicht allen, aber doch einigen. Und ihr habt das doch mitbekommen, dass es da um mehr geht als um die Pflicht. Ihr habt doch mitbekommen, dass es eine Lust am Töten gegeben hat und einen Rausch des Tötens gegeben hat. Warum erzählt ihr nicht davon? Warum sagt ihr nicht, dass euch das auch ein Stück weit euer Leben verpfuscht hat, weil es euch insgesamt limitiert hat? Warum sprechen wir nicht darüber?
Männerfantasien schlug in die intellektuelle Landschaft und in die eingefahrenen Lesegewohnheiten einer politisierten Gesellschaft wie eine Bombe ein und wurde immer wieder kontrovers diskutiert. Der Hannoveraner Sozialpsychologe Rolf Pohl war von Thebeleits Männerfantasien zunächst fasziniert und inspiriert.
Die Art zu schreiben fand ich toll. Ich fand diese Herangehensweise unglaublich klasse. Ich fand, dass er unheimlich viel rausgekriegt hat, dass er ganz wichtige Beiträge zu dem, was so die Rolle des Subjekts, die Subjektivität angeht, was den Körper angeht, was Männlichkeit angeht. Es gab ja noch keine praktisch breite Männlichkeitsforschung, nicht Geschlechterforschung, aber Frauenforschung, wenn überhaupt, um die Zeit, und auch die war ja noch in den Anfangsschuhen eigentlich gesteckt, noch in den Anfängen. Und das schlug ein wie so eine Bombe sozusagen, nicht in die intellektuelle Landschaft und in die doch so sehr eingefahrenen Lesegewohnheiten auch, nicht von einschlägiger Literatur.
In seinem 2004 publizierten Buch Feindbildfrau geht der Sozialpsychologe Rolf Pohl auch der Frage nach, warum Männer Frauen hassen. Die in geschlechterhierarchischen Gesellschaften zuweilen in tödlichem Hass mündende Feindseligkeit Frauen gegenüber gehöre zu einer Art Grundausstattung sexuell motivierter hegemonialer Männlichkeit, so seine Grundthese. So faszinierend er Thebeleits Material las, seinen Rock'n'Roll-Stil als erfrischend empfand, So sehr bemängelt er das über die Jahre kaum in Frage gestellte methodische Konzept der Männerfantasien.
Und das Zweite ist eben die Reduktion von Geschichte auf Lebensgeschichte. Und diese Lebensgeschichte, die bei ihm als Erklärung herangezogen wird, ist selber auch nochmal verkürzt, nämlich deterministisch verkürzt. Die führt monokausal dieses Erscheinungsbild, was er ja ganz gut empirisch schillernd anschaulich herausarbeitet, herausstellt, insbesondere auch die sehr aggressiven und feindseligen Einstellungen zu Frauen und zu Weiblichkeit und die Frauenbilder, die da eine Rolle spielen, was ich sehr spannend finde, führt er zurück auf diese Grundstörung, dass sie nicht zu Ende geboren sind von der Mutter. Und dann landet man bei etwas, was danach dann auch in den 80er Jahren populär wurde und teilweise sich bis heute hielt, nämlich beim Motherbashing. Die Mutter ist an einem schuld.
Ein ganzes Bündel von Theorien hat Teweleits Arbeitsprozess an den Männerfantasien geprägt. Neben der Lektüre von Elias Canettis Studie Masse und Macht war es vor allem der psychoanalytische Ansatz von Melanie Klein und Margaret Mahler, die ihm als Erklärungsmodell für seine Soldatenmänner geeignet schien. Margaret Mahler untersuchte das Bindungs- und Trennungsverhalten bei Säuglingen und Kleinkindern und formulierte die Idee des nicht zu Ende geborenen Menschen. Teweleit übertrug diese Theorie auf seine Freikorps-Männer, denen er eine unvollkommene, fragmentierte Persönlichkeit attestierte. Deren Psyche funktioniert wie eine Wunschmaschine, ein Modell des Psychiaters Felix Guattari, der gegen die Mutter gerichtete Affekte und Begierden erzeugt. Bis heute ist Klaus Teweleit von der Stichhaltigkeit dieses theoretischen Fundaments überzeugt.
Ja, und mit diesen drei Sachen, Anti-Oedipus, Canetti und Mahler, Melanie Klein, hatte ich drei Sachen in der Hand, die mir ein theoretisches Fundament lieferten, die Gewalttaten dieser Leute tatsächlich so zu beschreiben, dass ich dachte, das ist einigermaßen angemessen. Das geht tatsächlich in denen vor, was ich dann als Fragmentkörper und Zusammenbruch, Angst vor dem eigenen Fragmentieren und immer die Ordnung außen herstellen, hierarchische mit Gewalt, weil der Körper sonst zu fragmentieren droht. Da gibt es bis heute nichts, was über diese Beschreibung hinausgeht. Diese Auffassung vom Körper, die ich da entwickle auf dieser theoretischen Grundlage. Und deswegen konnte Männerfantasien auch 2020 nochmal neu aufgelegt werden, weil die Grundstruktur davon immer noch stimmt.
Leserinnen und Lesern verlangt dies einiges ab. Wer das Buch mit Gewinn lesen will, wird nachdrücklich dazu aufgefordert, sich von dominanten Aspekten der in der öffentlichen Rede vorherrschenden Ansichten vom Menschen zu lösen. Auch von dem zu lösen, was über das sogenannte Individuum und über jenes Konstrukt, das in philosophischer oder auch freudscher Rede das Objekt oder das Ich heißt, allgemein in Umlauf ist.
Immer wieder wurde auch Kritik laut, die sich nicht nur an der Methodik von Teweleits Männerfantasien stieß, sondern auch an seinem Umgang mit kritischen Stimmen. Der Münchner Sozialpsychologe Klaus Weber, der die Männerfantasien mit großem Gewinn gelesen hat, stört sich an der ruppigen Art, mit der Teweleit in der Neuauflage seines Klassikers über seine linken Weggefährten herzieht.
Und das ist etwas, das schlägt einem bei dem neuen Nachwort sehr deutlich entgegen. Das ist eine Abwertung von all den anderen, die irgendwie um ihn rum waren. Also die Berliner sind ja dann hirngewaschene, ahnungslose Menschen, ein ahnungsloser Haufen nennt er die, wie noch Berliner Suppenköpfe, arg zurückgebliebene provinzielle Trottel. Das sind die Zitate von Teweleit. Und das ist etwas, wo ich mir denke, wenn ich wirklich hinter meiner Theorie stehe, warum muss ich dann die anderen Linken, also die Leute auf seiner Seite, die auch gegen Faschismus sind, warum muss ich die so abwerten, bei gleichzeitigem großen Verständnis für die Entwicklung aller Nazis? Also da würde ich sagen, da hat der Teweleit sich vielleicht die letzten 20, 30 Jahre auch noch mal zum Negativen hin entwickelt.
Klaus Teweleit selbst räumt im Gespräch ein, dass ihm manchmal schon die Pferde durchgehen, eine schlechte Angewohnheit aus den alten SDS-Tagen, die ihm seine Frau Monika über die Jahre abtrainiert hat.
Aber manche Leute, die darüber schreiben und schreiben so einen Scheiß, ne, die ärgern mich manchmal so, dann habe ich eine halbe Seite Wutausbruch, ne, über so einen Typ drin. Ne. Und da sagt sie fast immer, nimm das raus.
Im Jahr 2015 veröffentlichte Klaus Teweleit eine Art Fortsetzung der Männerfantasien, das Lachen der Täter. Dort führt er nochmals ein wahres Schreckenskabinett nun global agierender Massenmörder vor. Anders Breivik, der norwegische Massenmörder von Oslo und Utøya, mordende Soldaten und Kindersoldaten in Zentralafrika, den Massenmord an vermuteten Kommunisten in Indonesien Mitte der 60er Jahre, die deutsche SS, Gewalttäter des sogenannten Islamischen Staates. Nicht die Ideologie zählt, sondern das Tötungsgefühl der Täter. In einem Interview für die Heinrich-Böll-Stiftung hat er diese Perspektive noch einmal verdeutlicht. So lesen wir:
Der wirkliche Rechtsextremismus beginnt für mich da, wo der Tötungswille das Handeln oder Reden bestimmt. Das ist der Point of No Return. Wie dieser Tötungswille jeweils begründet wird, ist ziemlich egal. Breivik mordet als Christ, die IS-Leute für Allah, die Nazis im Auftrag höherer Rasse, die Alt-Rights, um den Genozid an den Weißen vorzubeugen und so weiter. Begründungen sind beliebig aus dem Hut zu zaubern, sind aufklebbare Ideologien. Faschismus ist aber keine Ideologie. Faschismus ist eine Art und Weise, die Realität herzustellen. Eine zerstörerische Art, die man argumentierend nicht widerlegen kann.
Wie aber diese Realitäten der Mörder und Gewalttäter zu bewerten sind, darüber scheiden sich die Geister und bringen Klaus Teweleit regelmäßig in Rage. Denn dann erinnert er sich wohl an die mühevolle Arbeit seiner Männerfantasien und die Fallstricke vorschneller Urteile über Mörder, die schnell in eine Schublade geraten, als psychopathische Sonderfälle.
Wenn ich in Zeitungen lese, nach Mordtaten wie in Hanau oder der Halle-Täter oder sonst wo, dann da treten Leute auf, die kennen diese Leute, die Täter überhaupt nicht. Die haben die weder gesehen noch gesprochen, die kennen nur die Zeitungsberichte, die zum Teil, ja, manchmal ganz gut sind, manchmal auch nicht, und machen dann eine Ferndiagnose und sagen, das sind narzisstische Typen oder so. Oder Größenwahn. Sowas, finde ich, geht nicht. Das macht man, auch wenn man noch so eine Koryphäe ist, auch wenn man Vorsitzende der Deutschen Analytischen Vereinigung ist, sagt man nicht zu einem Journalisten, das ist Narzissmus. Damit macht man doch, für mein Gefühl, entzieht man dann mit der Psychoanalyse den Boden.
Heute genügt ein kurzer Rundgang durch das Internet, um zu erahnen, wie es um aktuelle, netzgestörte Männerfantasien bestellt ist.
Also die Generation heutiger junger Männer weiß von all diesen Gewaltfantasien noch sehr viel mehr, als Herr Teweleit davon wusste, weil wir einen nahezu unbegrenzten Zugang zur Pornografie haben, und wir noch ganz andere Darstellungen dieser Gewalt für jeden verfügbar haben, der ein Handy halten kann. Damit wissen die Generationen heute sehr viel besser, worüber Teweleit spricht. Sie kennen das Phänomen, und zwar als heutiges Phänomen. Das sind ja keine Filmchen über die Freikorps, sondern das sind ja Filmchen aus dem heutigen, mehr oder minder täglichen Leben.
Bei der Bewegung der Incels, den Involuntary Celibates, den unfreiwillig Sexlosen, also vor allem in den USA und Kanada, beobachtet Teweleit eine Dynamik, die auch die Freikorps-Soldaten antrieb. Seit 2014 gehen über 40 Tote auf das Konto von Männern, die sich als Mitglieder bezeichnet haben, etwa der Angriff auf einen Massagesalon in Toronto im Februar 2020. Wie in den Männerfantasien sieht er keine politischen Akteure oder Ideologien, sondern grundgestörte, beziehungsunfähige Menschen.
Körper, die das nicht gelernt haben, ne? Die mit ihrer Libido innen bleiben, die Körpergrenzen nicht libidinös besetzen, die nicht wissen, wo sie aufhören, die sich panzern müssen, weil sie sonst Angst haben, zusammenzubrechen, die also in Anführungszeichen mehr oder weniger emotional beziehungsunfähig sind und das ersetzen müssen durch andere Verhaltensweisen. Dass diesen gemeinsam ist, dass ich sagen kann, das ist eine Sorte fast neutral gestörter Körperlichkeit. Sie haben diesen Körper libidinös nach außen sich richtend, Beziehungskörper nicht. Und Da kenne ich keinen Fall, der davon abweicht. Ob das einer von den Incel-Leuten ist, ob das der Hanau-Täter ist, ob das der Halle-Täter ist. Diesen Punkt findet man bei allen.
Der Hannoveraner Soziologe und Gewaltforscher Sebastian Winter beschreibt aus Sicht einer jungen Generation noch einmal Teweleits Gratwanderung des Verstehens der Täter. Lassen sich mit dem intensiven Blick der Männerfantasien aktuelle Gewaltphänomene überhaupt erklären?
Die Fantasiewelten von Teweleits Männern bleiben den Leserinnen und Lesern nicht äußerlich. Wenn man zu lange in einen Abgrund schaut, schaut er zurück, hat Nietzsche mal gesagt. Und die von Frauenhass getriebenen Fantasien von marodierenden Freikorpssoldaten als Spiegel zu benutzen, ist wahrlich nicht ohne.
Für Klaus Teweleit waren die Männerfantasien ja durchaus auch eine Erfahrung mit der eigenen Aggression.
Und das ist ja gut, das habe ich im Laufe der Jahre mit 16, 17 und aus dieser sehr autoritären Familie kommt, dieses aufbrausende und rechthaberische hatte ich sehr stark. Man tritt nicht so auf, dass man nicht schlägt, ist sowieso das eine, aber dass man auch niemanden niederbrüllt, lernt man, dass man das der Frau gegenüber auch nicht macht, sonst wären wir längst nicht mehr zusammen. Sie kommt aus einer sehr fast gewaltlosen Familie, kann man sagen, was die Eltern angeht oder so. Und bei mir, das ist also ein Prozess, der auch nicht aufhört. Also wenn ich jetzt mal irgendwas sage, was für mein Gefühl auch nur ein bisschen stark betont ist oder so, den Punkt erstmal oder so, dann das musst du deswegen schreien? Ich sage, ich habe doch nicht geschrien. Kein bisschen.
Angesichts der gehäuften Mordanschläge rechtsextremer Männer in den letzten Jahren und völkische oder islamistische Mörder nehmen sich da nicht viel, ist der Rückgriff auf Teweleits Überlegungen zur Habitualisierung, zur Fleischwerdung der töten wollenden Haltung dringend. Teweleit selbst oder auch Autorinnen, Autoren wie Veronika Kracher oder Rolf Pohl tun das ja auch, greifen ja auch auf die Männerfantasien zurück, wenn sie sich beschäftigen mit der Sozialpsychologie des rechtsextremen Terrors.
Auch im letzten Band seiner Pocahontas-Reihe, Warum Cortez wirklich siegte, eine Art Anatomie des westlichen Kolonisatortyps, bleibt Teweleit seiner Linie treu. Ein Mosaik, das sich aus Anthropologie, Geographie, Geschichte, Kunst- und Technikgeschichte und weiteren Disziplinen nähert, schwingt sich zu einer assoziativen, geistig gelenkigen und bilderreichen Bilanz westlicher Kolonisationstechnik auf. Ganz der Sammler und polemische Kommentator entdeckt Teweleit Spuren, Modelle, Denkrichtungen, die von der Eroberung Mexikos bis hin zur Virtual Reality reicht. Teweleits kulturwissenschaftlicher Trip, der das Denkmuster der Kolonisation bis zum heutigen Tag erkennt. Und da geht es um die Eroberung der Kultur durch Technik.
Sprechen wir ruhig von einer elektronischen Revolution, die unsere Bewusstseinsstrukturen umbaut. Das Alphabet, auf dem die alte räumliche Wahrnehmung beruht, verliert seine prägende Kraft. Wenn man heutigen Jugendlichen ein Buch hinlegt und parallel dazu einen Bildschirm aufstellt, sind etliche nicht mehr dazu in der Lage, ein Buch zu lesen. Auf dem Monitor aber schon. Ich sage das, um zu zeigen, wie eine Kulturtechnik mit einer bestimmten Generation untergeht. Die alte Vorstellung von Geschichte verschwindet, löst sich in Gleichzeitigkeiten auf. Und das nenne ich mit Wilhelm Flusser Digitalisierung.
In seiner Dankesrede zur Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises sagte er im Spätsommer 2021 einen Satz, der noch einmal mit einem Augenzwinkern daran erinnert, dass Teweleit vielleicht auch ein hoffnungsfroher Sozialromantiker war und ist. Als zornigen jungen Mann sehen wir Klaus Teweleit in einer Flensburger Kneipe auf dem Sprung in eine bessere Welt.
Wir selbst fantasierten uns an Biertheken als edle Halbkriminelle, den perfekten Bankraub ausbaldowern, ohne Tote, ohne Gewalt, das würden wir hinkriegen und dann mit dem Sack voll Geld abhauen ins nazifreie England.
Thank you. Nicht Bankräuber, aber all dies war und ist Klaus Teweleit. Unorthodoxer Spürhund der Kulturgeschichte, Flüchtlingskind, linker Aktivist, Fußballspieler, Radiomacher, später dann doch noch Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe für Kunst und Theorie. Werk und Leben gehen eine kurvenreiche Symbiose ein, fast kann man von der Teweleit-Welt sprechen. Sie spiegelt auch Klaus Teweleit als einen engagierten Mann, der besonders in den Männerfantasien den Abgrund auch eigener männlicher Aggression spürte, ihn erforschte, dabei bestimmt im Tonfall polemisch und ganz unbestechlich seinen Blick auf die Grundstörungen der modernen Gesellschaft richtete, die im Kern immer auch eine faschistische ist, bis zum heutigen Tag. Ohne die intellektuelle und ausgleichende Unterstützung seiner Frau, der Psychoanalytikerin Monika Kubale, hätte er die Männerfantasien wahrscheinlich nie zu Ende gebracht.
Der Anteil beteiligter Frauen an den weltumwälzenden Arbeiten der großen Männer bleibt, wie bekannt, eher unterschlagen. Und wenn gewürdigt, dann etwas halbherzig als eine Art Sozialarbeit. Diesem Versäumnis habe ich versucht, entgegenzuarbeiten. Nicht immer zur vollen Zufriedenheit meiner Frau, die aber weiß, dass ich weiß, ohne ihr Zutun hätte ich entscheidende Begriffe wie Entdifferenzierung, Entlebendigung, Fragmentkörper und andere nicht entwickeln können. Nicht ohne ihre Kenntnisse aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie ihrer psychoanalytischen Arbeit und nicht ohne unser gemeinsames Leben zu Hause.
Ist es Koketterie oder doch die Sehnsucht auf einen irdischen Frieden unter dem versöhnlichen Motto Make Love, Not War? Auch wenn die Kritik an Teweleits theoretischem Ansatz nicht verstummen will, so ist der Detailreichtum seiner uferlosen Männerfantasien, dem bis heute einflussreichsten Buch Teweleits, ein streitbarer Meilenstein der Gewaltforschung und nie versiegende Quelle einer noch zu schreibenden Globalgeschichte der Gewalt. Und zugleich autobiografisches Zeugnis eines Gelehrten, der die Grenzen seiner Gelehrsamkeit und der ihn geprägten Zivilisation abgeschritten ist.
Genie, das gibt es nicht, kann nur scheitern in seinem Führungsanspruch. Die Götter, die es auch nicht gibt, lassen sich nicht verarschen von aufgeblusterten Sternen.
Waren und Körperwelten. Klaus Teweleit zum 80. Geburtstag. Das war eine Passage von Sven Arnert. Es sprachen André Schmidt und der Autor. Redaktion Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.